Willkommen beim Textquartett, dem Podcast der IWB. Heute sind die Gastgeber Eva aus München, Nadja aus Hamburg und ich aus Berlin. Die drei Orte haben gleich noch eine Relevanz, wenn der Zuhörer, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, richtig zuhören. Wir haben heute einen Gast, der nicht nur in Deutschland relativ rumgekommen ist, sondern auch internationales Flair in unseren Podcast bringt. Und wir freuen uns sehr darüber, dass er hier ist, Daniel Fehling aus dem BMF. Hallo Daniel, willkommen.
Hallo.
Und zwar hat Daniel in seiner Tätigkeit beim BMF mit der ganzen Welt Steuerabkommen verhandelt. Darüber sprechen wir gleich noch. Das Thema soll heute sein das DBA-Recht. Wir hoffen, dass wir mit Daniel etwas hinter die Kulissen gucken können, wie DBAs zustande kommen, wie sie verhandelt werden. Und wir wollen auch etwas über konkrete Fragen sprechen im Zusammenhang mit den jüngsten DBA-Revisionen und auch zu aktuellen BMF-Schreiben. So, und los geht's, indem Eva unseren Gast vorstellt.
Ja, herzlich willkommen, lieber Daniel. Ich freue mich auch ganz besonders, dass es geklappt hat. Nicht nur, weil wir geschätzte Kollegen sind, sondern weil du ja im BMF, in meiner Zeit im BMF, auch 2 Jahre mein Chef warst. Und das eine ganz tolle Zeit damals wirklich war, kann man, glaube ich, so sagen.
Ja, gebe ich gerne zurück.
Lieber Daniel, deinen Werdegang kurz skizzieren ist, finde ich, schon recht spannend, weil du schon sozusagen bis zu deinem Berufseinstieg ganz viele tolle Etappen hattest. Du hast 1995 in Bonn zunächst das Abitur gemacht und dich dann auch in Bonn für das Jurastudium entschieden, bist aber nicht nur in Bonn geblieben, sondern hast auch nach Bayern gewechselt, an die Ludwigs-Maximilians-Universität in München und ich glaube dort auch dein erstes Staatsexamen abgelegt, richtig?
Ja.
Das freut die Bayern natürlich ganz besonders. Das muss man immer betonen. Dann hast du dich schon ins Ausland gezogen, zu einem Studium am King's College in London, wo du auch dein LLM, dein Master of Laws Titel bekommen hast. Bist zurückgekehrt an die Ludwigs-Maximilians-Universität in München zur Promotion Recht und hast dein Rechtsreferendariat mit dem 2. Staatsexamen dann allerdings in Hamburg absolviert. Da grinst Nadja, glaube ich, jetzt, richtig?
So ist es. Ein paar Stationen haben wir schon zusammen sozusagen erlebt. Abitur in Bonn, Referendariat in Hamburg.
Zwischen Hamburg und München ist es ja schwer, sich zu entscheiden. Das ging auch Daniel so, denn ab 2006 ist er zunächst als Rechtsanwalt zurückgekommen nach München, wo er einer internationalen Anwaltskanzlei beigetreten ist, bevor es ihn dann ab 2009 in die Verwaltung gezogen hat, wo er dann im Bundesministerium der Finanzen als Referent in verschiedenen, ja, ich glaube, Referaten kann man sagen, eigentlich schon Abteilungen auch tätig war. Vielleicht kannst du da auch gleich noch ein bisschen was erzählen. Unter anderem eben auch schon in der internationalen Steuerpolitik. Da hast du, glaube ich, große Wurzeln und Fußstapfen. Aber zwischendurch auch eine ganz spannende Periode, als du für Presseangelegenheiten zuständig warst. Wer ein bisschen Ministerialerfahrung hat, weiß, dass da der Sprung riesig ist von den Fachabteilungen in die Stabsstellen und Pressestellen. Ich glaube, das war sicherlich auch eine ganz spannende Zeit für dich. Seit 2019, das waren dann unsere gemeinsamen Zeiten, hast du die Leitung des Referats 4B1 für internationale Steuerpolitik, direkte Besteuerung im BMF übernommen, warst damals zuständig für das BEPS-Projekt, für die Zwei-Säulen-Lösung, da haben wir gemeinsam dran gearbeitet, für etliche EU-Dossiers und EU-Fragen. Und ab 2024 hast du dann gesagt, willst du dich mal eher bilateral um die Grundsätze der DBA-Politik kümmern und hast die Leitung des Referats 4B2 dort die Nachfolge von dem geschätzten Kollegen Wichmann übernommen. Das ist auch deine aktuelle Tätigkeit. Wenn du nicht gerade einzelnen Nebentätigkeiten nachgehst, ich glaube, da bist du auch sehr gefragt und sehr geschätzt als sowohl Fachautor als auch Mitwirkender auf Tagungen und Vortragsveranstaltungen. Ich glaube, du kommst gerade aus Hamburg, wo du mit Nadja zusammen beim HFU tätig warst. Aber herauszuheben, und daher kennen dich sicherlich auch ganz viele, ist sicherlich auch, dass du Mitherausgeber der ISTR bist und Mitherausgeber eines Kommentars zum Mindeststeuergesetz, der, glaube ich, jetzt dann in Kürze erscheint und sicherlich auch angesichts der aktuellen Fragen mit Spannung erwartet wird. Kurzum, ein echter Tausendsasser national und international. Herzlich willkommen.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Danke.
Das nehme ich dir gleich ab. Ich habe eine Einstiegsfrage für dich, aber sozusagen eine Zwischeneinstiegsfrage ist, wann kommt denn euer Kommentar raus? Wir sind nämlich auch in den letzten Zügen, aber es ist tatsächlich am Ende immer noch ein kleines Bergauflaufen.
Also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich wird es ein Wettrennen zwischen dem einen oder dem anderen.
Fangen wir an mit der Einstiegsfrage. Wie und warum hast du den Weg in die Verwaltung gefunden aus dem schönen München und einer Tätigkeit in einer internationalen Kanzlei? Und was macht für dich den Reiz an deiner Tätigkeit aus?
Ja, also der Anlass war natürlich der schönste, den es nur geben kann, dass meine Ehefrau nach Berlin gezogen ist und ich dann gedacht habe, na gut, dann muss ich mir da auch was suchen. Und vor die Frage gestellt, ob ich weiter als Anwalt tätig sein will, habe ich mir gedacht, dass ich mal was Neues ausprobieren will nach knapp 3 Jahren als Rechtsanwalt. Und da hat mich in Berlin dann eben das BMF interessiert. Das hat dann auch geklappt. Und was ich besonders schön finde an der Tätigkeit im BMF ist, dass man zum einen eben das Interesse von möglichst vielen unterschiedlichen Akteuren versucht zusammenzubringen und idealerweise eine Lösung zu finden, die möglichst vielen Interessen gerecht wird. Und zum anderen finde ich es auch sehr schön, dass wir viele Informationen relativ schnell bekommen. Also wenn man im BMF ist und zum Beispiel internationale Steuerfragen behandelt, dann ist man meistens bei den entscheidenden Gesprächen halt auch dabei. Und das fand ich eigentlich sehr reizvoll. Das hat mich in meiner Anwaltstätigkeit, habe ich vor allem im Nachhinein dann so ein bisschen für mich festgestellt, immer etwas schade gefunden, dass man immer erst Wochen oder Monate später erfährt, was es eigentlich an Neuerungen gibt und dann immer so ein bisschen die große Raterei beginnt, ja, warum ist das denn so geregelt oder warum ist es nicht anders geregelt? Und da hat man im BMF natürlich bessere Einblicke. Ich will nicht sagen, dass wir alles wissen, aber ein bisschen was wissen wir schon.
Falls es nicht rausgekommen ist, das sollte ein Werbeblock für die Verwaltung werden.
Genau.
Kann ich dann gleich für die OECD werben, ne? Hat man das Gefühl, da ist es noch mal ein halbes Jahr vorher da.
Ja, und auch diesen Hintergrund zu bekommen. Ich war ja nur ganz kurz Referendar an einer Station im BMF, aber mitzubekommen, wie letztlich es am Ende zum finalen BMF-Schreiben oder auch zum Gesetzesentwurf kommt, was dahinter steckt, welche Interessen dahinter stecken, wie das alles sich dann letztlich in dem Entwurf am Ende zusammenfasst. Das ist, glaube ich, schon also in jeder dieser Ebenen spannend. Und das ist auch das, was wir jetzt einmal mit Daniel so ein bisschen besprechen wollen, zu diesem Thema internationale Verhandlungen, an denen du jetzt ja tatsächlich in deiner Karriere intensiv teilgenommen hattest. Du warst am Anfang im Referat 4b1 zuständig für multinationale Verhandlungen auf Ebene der OECD, also mit und EU mit ganz vielen Beteiligten. Und dann sicherlich auch schweren Kompromissen, die dann da gefunden worden sind, in vermutlich nicht nur Diskussionen am Tag, sondern das ging vermutlich auch, so stellt man sich zumindest vor, bis in die Nacht. Das erzählst du ja gleich noch. Und jetzt bei 4b2 hast du in bilateralen Verhandlungen natürlich nur am anderen Tischende oder gegenüber eine andere Partei. Und das sind sicherlich ganz andere Verhandlungen, die man da führt, ist, glaube ich, ganz spannend. Da kann man so aus dir jetzt wahrscheinlich so ein bisschen statt ein Buch über Verhandlungslehre zu lesen, von dir ein bisschen heraushören, wo so die verschiedenen Dynamiken sind bei diesen beiden verschiedenen Ebenen.
Ja, kann ich versuchen. Also als ich angefangen habe im BMF, das war ja 2009, da waren wir bei der OECD noch 34 Staaten, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Das war noch eigentlich relativ überschaubar, aber es kam mir damals schon wahnsinnig viel vor. Oder bei der EU waren es ein bisschen weniger natürlich. Aber trotzdem, das war schon irgendwie irre, das zu sehen, wie so verschiedene Staaten da interagieren und ihre Interessen versuchen durchzubringen. Und in den letzten Jahren hat sich das bei der OECD ja massiv ausgeweitet. Also das, was wir jetzt sehen, dass da internationale Lösungen von mehr als 130 Staaten vereinbart werden, das ist erst in den letzten 10 Jahren gekommen. Und das war schon sehr interessant zu sehen oder dabei zu sein, wie diese Entscheidungen getroffen wurden, dass man sich vergrößert, wie man das trotzdem hinbringen kann, dass es noch entscheidungsfähige Strukturen gibt. Bei 140 Leuten im Saal kommt man eigentlich zu überhaupt keinem Ergebnis, wenn nicht alles super vorbereitet ist. Und da, finde ich, lernt man viel bei der Europäischen Kommission, aber vor allem eben auch beim OECD-Sekretariat, wie meisterhaft die das hinkriegen, dass sie die richtigen Leute dann zu den richtigen Fragen zusammenbringen und man erstmal Kompromisse in kleinen Gruppen schmiedet, die sich dann in immer größere Gruppen sozusagen ausweiten und dass zum Beispiel Gruppen wie die G7 oder dann später auch die G20 erstmal versuchen, zu Lösungen unter sich zu kommen und dann ist die Erwartung, wenn diese Staaten, die oft ja auch teilweise unterschiedliche Interessen haben, wenn die es geschafft haben, zu einer gemeinsamen Haltung zu kommen, dass man das dann eben ausweiten kann auf größere Staatengruppen. Am Ende wird das alles immer irgendwo in der Kaffeepause besprochen. und gern auch mal unter Zeitdruck, damit irgendwie die Einigungsbereitschaft dann größer ist. Manchmal fällt auch das Mittagessen aus, das hilft dann auch in all diesen Prozessen. Aber ja, das ist eigentlich das, was den Multilateralismus für mich ausgemacht hat, dass man eben guckt, wie man es schaffen kann, so viele Staaten zusammenzubringen. Ich würde mal sagen, es gab eine Zeit, wo es vielleicht auch vor 5, 6 Jahren die Erwartung gab, dass es immer so weitergeht und dass wir immer mehr Steuerfragen auch im multilateralen Rahmen verabschieden. Ich denke, der Höhepunkt war vielleicht im Herbst 2021, als man zu der Zwei-Säulen-Lösung eben diesen sehr breiten internationalen Konsens hinbekommen hat. Aber ich glaube, die Jahre danach haben gezeigt, dass es doch schwierig ist und anspruchsvoll bleibt, zu echten Sachfragen so viele Staaten dauerhaft immer wieder auf dieselbe Lösung einzuschwören. Das hat jetzt bei der Zwei-Säulen-Lösung mit dem Side-by-Side-Paket nochmal geklappt, eine Fortentwicklung dieser Säule 2 hinzubekommen, die zumindest konsentiert wurde in der Form, in der sie ist. Aber ansonsten, glaube ich, ist die Ambition tendenziell jetzt wieder etwas geringer. Und man versucht vielleicht erst nochmal einfachere Lösungen zu bauen. Und das bringt mich jetzt zum bilateralen Rahmen, denn die DBAs gab es ja nun schon immer gefühlt und die wird es auch dauerhaft geben. Und die sind eben sehr viel beständiger. Ne? Also das ist manchmal auch etwas träge, einen DBA zu verhandeln und zu ändern, weil eben mehrjährige Prozesse dabei sind, die dann auch länger brauchen. Aber gleichzeitig ist das Ganze von einer hohen Stabilität geprägt. Also die Rechtsprechung, die Verwaltung, auch die ganzen Steuerpflichtigen können sich bei einem DBA ja relativ sicher sein, dass das, was da drin steht, jetzt auch erstmal für eine Weile Bestand hat. Das wäre für mich so der wesentliche Unterschied.
Jetzt hast du gesagt, die DBAs gab es schon immer und das erinnert mich auch an ein Projekt aus unserer gemeinsamen Zeit, die 150 Jahre Feier des preußisch-sächsischen DBA, damals mit dem Symposium im BMF. Auch eine spannende Sache, was man vor 150 Jahren schon dachte und regeln konnte. Also da sind viele Parallelen noch zur modernen Welt da. Nichtsdestotrotz nochmal kurz zurück zu BEPS, weil du, wie du selber gesagt hast, ab 2009 eigentlich alle Entwicklungen, die Vorbereitungsphase, wie auch dann die heiße BEPS-Phase ab 2013 mit den 15 Aktionspunkten mitgenommen hast. Daher vielleicht die Frage, was war denn die spannendste Phase oder der spannendste Teil, das Entstehen dieses Projekts? Die ersten 2, 3, 4 Jahre, als man zu Zwischenergebnissen und Ergebnissen kam, das große Finale mit Säule 2. Wie hast du es erlebt?
Also BEPS fand ich am Anfang sehr aufregend, weil es eben das erste Mal war, dass man versucht hat, multilateral zu gemeinsamen materiellen Standards zu kommen. Also vorher gab es schon einen Informationsaustausch. Das war schon eine große Geschichte eigentlich, weil es dort ja auch gelungen war, Widerstände zu überwinden, die Jahre, Jahrzehnte eigentlich angehalten hatten beim Bankgeheimnis. Das war dann gelungen. Aber beim BEPS-Projekt war es noch ein Sprung weiter, weil es eben echtes materielles Recht war. Und da war, fand ich, das Spannendste eigentlich die Vorbereitung all dessen. Die Aktionspunkte selber waren dann auch noch spannend und natürlich technisch sehr kompliziert, wie man an den Ergebnissen auch immer noch ablesen kann. Wer sich den 4K anschaut, der ahnt das. Aber die Vorbereitungsphase war eigentlich noch spannender, als man ihm überlegt hat, welche Punkte wollen wir überhaupt angehen und welche nicht. Das wird am Ende ja aus dem Endergebnis nicht immer so deutlich, wie eigentlich diese Grundentscheidungen gefallen sind. Aber wenn man eben im BMF in der Phase dabei war und das mitbekommen hat, das fand ich sehr interessant. Und so ging es dann eigentlich auch bei Säule 2 weiter. Also wie kam es überhaupt zu dieser Zwei-Säulen-Lösung? Das ist ja eine Fortentwicklung des BEPS-Projektes, aber dazwischen lagen viele unterschiedliche Diskussion, das hätte alles auch in eine ganz andere Richtung gehen können. Wenig davon kann man irgendwo groß nachlesen, weil nicht alles davon hat sich übersetzt in echte Produkte, sondern vieles waren einfach Überlegungen und Skizzen. Das war auch total schön, das mitzubekommen.
Ja, das ist dann die Zeit, in der ich bei der OECD war und man so ein bisschen 2018, 2019 so ein bisschen zwischen Quellensteuer, Digitalsteuer hin und her überlegte und man dann doch auf dieses Zwei-Säulen-Programm sich am Ende geeinigt hatte. Aber das ist vielleicht eine ganz schöne Überleitung. Was kommt eigentlich als Aktionspunkt so richtig in das BEPS-Programm als Überleitung für deine aktuelle Tätigkeit und die DWA-Politik? Was gehört eigentlich in so ein DWA rein? Was sind die Kochzutaten? Und wie muss man sich die Abläufe bei den DWA-Verhandlungen so vorstellen? Vielleicht kannst du da uns einmal einen Blick hinter die Kulissen gewähren.
Ja, kann ich gerne machen. Also wie kommt ein DBA zustande? Das kann ich gar nicht so richtig gut sagen, weil die meisten DBAs, die wir haben wollen, haben wir ja schon. Also Deutschland hat ja ein breites DBA-Netz und meine Tätigkeit ist fast immer darin, eher Änderungsprotokolle zu bestehenden DBAs zu machen. Aber klar, hin und wieder verhandeln wir auch neu. Man sieht das beispielsweise in diesem jährlichen Update, das es immer im Januar gibt, Stand der DBA-Verhandlungen. Das Dokument ist vielleicht nicht das lesefreundlichste, aber wenn man da genau reinschaut und die ganzen Abkürzungen irgendwie auch bewältigt, dann sieht man teilweise auch Länderkürzel von Ländern, mit denen wir gar kein DBA haben bislang. San Marino ist ein Beispiel oder Andorra. Das heißt, das sind Länder, wo wir eben auch dann zu der Entscheidung kommen, okay, da verhandeln wir jetzt neu. Und warum machen wir das? Oft ist es eine Abwägung aus verschiedenen Gesichtspunkten. Also erstmal, hat das andere Land überhaupt ein Besteuerungsrecht, das seinen Namen verdient? Also kann es überhaupt zu einer Doppelbesteuerung kommen? Denn ohne Doppelbesteuerung braucht man ja auch kein Doppelbesteuerungsabkommen im strengeren Sinne. Ein weiterer Faktor ist, ob das ein Land ist, mit dem wir hinreichend intensive wirtschaftliche Beziehungen haben. Also lohnt sich der Aufwand? Gibt es genug Druck oder Interesse in der deutschen Wirtschaft bei den Steuerpflichtigen, dass wir Regelungen mit diesem Land treffen? Aber es gibt auch übergeordnete politische Erwägungen, die eine Rolle spielen können dafür, dass Deutschland sagt, mit dem Land wollen wir gerne ein Doppelbesteuerungsabkommen abschließen. Das sind die neuen DBAs. Und bei den bestehenden, würde ich sagen, ist es so, dass man über die Zeit in der Anwendung eines Doppelbesteuerungsabkommens ein Gefühl entwickelt dafür, wo es gut läuft und wo es hakt. Also wir kriegen immer wieder Eingaben, Rückmeldungen von Steuerpflichtigen, von Wirtschaftsverbänden, wichtig auch aus den Bundesländern. Eva kann das sicher bestätigen. In den Bundesländern findet ja die Verwaltung der Steuergesetze statt. Und wenn wir feststellen immer wieder, dass es zu bestimmten Regelungen von Abkommen Schwierigkeiten in der Praxis gibt, dann ist das etwas, was wir auf die Liste nehmen für Neuverhandlungen. Und dann spricht man irgendwann, wenn die Liste lang genug ist, mit dem anderen Land und hofft, dass die auch Interesse an der Neuverhandlung haben. Und vielleicht haben die genau dieselbe Liste gemacht oder eine andere Liste. Und dann kann man eben sagen, okay, dann treten wir wieder in solche Verhandlungen ein, wissend, dass das ein langer Zyklus ist. Also da kann ich vielleicht gleich noch was zu sagen. So ein DBA ändert man nicht über Nacht, sondern da hängt einiges dran. Das will also gut überlegt sein, ob man sich das sozusagen antut. Aber ja, es gibt immer wieder Neuverhandlungen. Das heißt, offensichtlich gibt es immer wieder genug Appetit der Staaten, ihre DBAs dann zu aktualisieren.
Ja, vielleicht ist das tatsächlich ganz spannend, wenn du sagst, wie langwierig das ist. Das ist ja von außen gar nicht so sichtbar, was da für ein Aufwand dahinter steckt. Vielleicht kannst du einmal ein bisschen sagen, wie oft trifft man dich da im Durchschnitt und was ist die reine Zeitdauer, was sind da die Faktoren, wann es zu einer schnellen Einigung kommt und wann man ein bisschen hakt?
Ja, also die Verhandlungen erstmal, wir sprechen davon Verhandlungsrunden. Ich würde sagen, es hängt davon ab, wie intensiv das DBA überarbeitet werden soll. Also bei ganz punktuellen Einigungen kann man das wahrscheinlich sogar in einigen Videokonferenzen hinbekommen. Aber wenn man sagt, wir wollen das grundlegend reformieren, es ist ein großes Land, ein bedeutendes Land, dann trifft man sich richtig physisch für mehrere Tage, auch mit mehreren Kollegen. Das ist also richtig so wie früher noch vor Corona, dass man da hinreist und manchmal gibt es sogar ein touristisches Abendprogramm. Aber das ist jetzt nicht so toll, wie man sich das vielleicht früher hätte vorstellen können. Das ist alles schon sehr geschäftsmäßig. Naja, und dann spricht man und dann trifft man sich so vielleicht ein halbes Jahr später wieder. Man braucht meistens 2, 3, 4 Runden, würde ich sagen, bis man sich dann im Wesentlichen verständigt hat. Einige Punkte können wir auf unserer Fachebene auch gar nicht klären. Da braucht man dann eine politische Entscheidung für. Wenn es also am Ende um echte Steueraufkommensfragen geht von größerer Dimension, das könnte ich nicht entscheiden. Da brauche ich dann eine politische Entscheidung für. Aber ansonsten kann man in 1, 2, 3 Jahren, wenn es gut geht, diesen reinen Verhandlungsprozess abschließen. Aber dann ist es eben noch nicht getan. Man beendet solche Verhandlungen auf Fachebene mit dem sogenannten Paraphieren. Das ist also das Abkommen, das Unterschriftenkürzel, dass man die Paraffe, dass man sich als Verhandlungsteams vereinbart hat. Aber dann geht man damit nach Hause und muss das erst noch mal weiteren Prüfungen unterziehen. Also wir brauchen immer noch einen Sprachabgleich. Wenn wir zum Beispiel auf Englisch verhandelt haben, was wir oft tun, müssen wir erst mal gucken, ob das, was wir da vereinbart haben, auch in eine gute deutsche Rechtssprache übersetzt werden kann. Das dauert eine Weile. Dann brauchen wir verfassungsförmliche Prüfungen. Wir brauchen sogenannte vertragsförmliche Prüfungen. Denn das, was wir da tun, sind völkerrechtliche Verträge. Und da gibt es innerhalb der Bundesregierung klare Zuständigkeiten, insbesondere beim Auswärtigen Amt. die eigentlich diesen ganzen Völkervertragsrechtsbereich bei sich haben. Die lassen uns schon selber verhandeln, aber die wollen am Ende auch nochmal selber drüber schauen können, ob das, was wir da am Ende in den Vertrag schreiben, auch dem entspricht, wie man solche Verträge üblicherweise schließt. Das heißt, da gibt es Experten, die machen nur das, die können das richtig gut, aber die brauchen auch Zeit, denn die haben sehr viele Verträge aus allen möglichen Ministerien auf dem Tisch. Das heißt, all das kann nochmal locker 1-2 Jahre dauern, bis wir dann wirklich mal durch sind. Am Ende wird dann gezeichnet, das ist dann der formale Akt, dass sich beide Länder dann wirklich einig sind, dass man den Vertrag so unterzeichnen kann. Und nach der Zeichnung ist es immer noch nicht getan, denn wir brauchen in Deutschland noch die Ratifizierung, also das heißt das Transformationsgesetz. Das heißt, wir brauchen ein richtiges, echtes Gesetzgebungsverfahren mit Regierungsbeschluss und Zustimmung Bundestag, Bundesrat. Das kann auch nochmal dauern. Also beim DBA Holland im letzten Jahr hat das innerhalb von einem Jahr geklappt. Da waren wir richtig happy, dass es so schnell ging. Aber das kann auch durchaus nochmal ein Prozess sein, der sich über mehr als ein Jahr hinausstreckt.
Bevor wir zu dem Gesetzesprozess kommen, vielleicht noch kurz also eine Anmerkung. Was ich rausgehört habe aus deiner Erzählung, ist, dass ihr schon froh seid, wenn sich Steuerpflichtige bei euch melden oder auch über die Verbände, wenn es irgendwo Probleme gibt mit internationalen Themen. Das Zweite, was ich noch fragen wollte, ist, also so stelle ich mir das zumindest vor, weil es ja unterschiedliche Probleme gibt und auch sicherlich mit jedem Land eine unterschiedliche Verhandlungsmacht, dass nicht jede DBA-Verhandlung gleich läuft, sondern schon immer das unterschiedlich abläuft. Ist das so?
Ja, also zu beidem ja. Wobei beim ersten würde ich mal sagen, mit einer gewissen Einschränkung jetzt bitte nicht alle Leute Briefe schreiben an Daniel Fehling, wenn es irgendwo hakt. Aber wir kriegen schon viel strukturierte Rückmeldungen über die Verbände oder über die Wissenschaft, die Dinge zusammentragen und dann an uns heranbringen. Und das ist hilfreich auf jeden Fall. Denn wir sehen natürlich viel aus der praktischen Sicht, aber wir sehen auch nicht alles. Und wenn es da Hinweise gibt, dann nehmen wir das auf. Und ob Verhandlungen immer gleich laufen? Nee, natürlich nicht. Genau richtig, wie du vermutest. Es hängt immer davon ab, mit wem man da spricht. Auch die Frage, wie organisiert die Verhandlungen sind. Uns Deutschen sagt man ja nach, dass wir da versuchen, strukturiert zu sein. Ich hoffe, es gelingt meistens. Bei anderen Ländern würde ich sagen, ist das Bemühen auch immer da. Trotzdem, manchmal braucht man eine Weile, bis man die gemeinsame Sprache gefunden hat. Ich glaube, es gibt auch so Erzählungen von früher, wo dann auch die Sympathie oder der Antipathie der Verhandlungsführer eine Rolle gespielt hat. Also wie gut die wirklich miteinander klarkamen, das ist so ein bisschen, wie man sich ja von früher auch vorstellen könnte. Die Erfahrung habe ich jetzt so noch nicht gemacht. Ich erlebe alle, mit denen ich zu tun habe, als total professionell und freundlich und ergebnisorientiert. Aber ich glaube, jeder kann das in seinem Kopf als Fantasie sich gut vorstellen, dass es vor 30, 40 Jahren auch mal anders ausgesehen haben mag.
Also wenn ich es vielleicht nur kurz abrunden darf, die Erfahrungen aus der praktischen Zusammenarbeit, zum Beispiel internationalen Betriebsprüfungen oder so, die sprechen klar das Bild, man braucht gegenseitiges Vertrauen zwischen den Prüferteams und wenn das auf der persönlich-emotionalen Ebene nicht funktioniert, dann wird das auch mit der gemeinsamen internationalen Kooperation schwierig. Das mag bei DBA-Verhandlungen, weil sie politischer geprägt sind, vielleicht anders sein, dass jeder auch mit mehr Maßgabe aus den Hauptstädten dann irgendwie arbeiten kann. Aber die internationale Praxis zeigt eigentlich schon, dass es sehr, sehr viel aufs Persönliche ankommt. Insofern kann ich mir das gut vorstellen, dass das auch schon bei DBA-Verhandlungen eine Rolle spielen kann.
Ich möchte mal sagen, im ganz Kleinen, bei jeder Betriebsprüfung ist das auch schon der Fall. Also ob die Stimmung gut oder schlecht ist, wie gut und schnell und konstruktiv man da voranschreitet, ne?
Ja, und hat man keine Kultur- oder Sprachunterschiede?
Ja, also manchmal ist es ja auch schon schwierig genug, überhaupt einen gemeinsamen Termin zu finden oder wie schnell man auf E-Mails reagiert. Das sind ja alles auch Dinge, wo Menschen unterschiedlich sind und wo die Erwartungen vielleicht auch unterschiedlich sind. Das muss man dann irgendwie zusammenbringen.
Absolut. Gehen wir vom ganz Praktischen nochmal sehr hoch auf ein abstraktes rechtsstaatliches Niveau. Die Verhandlungsergebnisse, multilateral oder bilateral der letzten Jahre, stehen immer wieder so ein bisschen in der Kritik, nicht rechtsstaatlich genug abgelaufen zu sein, mit Blick darauf, dass insbesondere der parlamentarische Gesetzgeber vielleicht zu spät oder nicht ausreichend eingebunden war. Und das wird immer wieder mal kritisiert. Wie stehst du zu der These oder wie steht das BMF insgesamt zu der These? Ist das berechtigte Kritik? oder es vielleicht übersehen, dass es ja irgendwie im Mandatsprozess auch so ist, dass das Parlament einen Finanzminister trägt und der Finanzminister sozusagen seine Arbeitseinheiten irgendwie rechtfertigen kann. Was könnte man da vielleicht anführen?
Das ist ja schon angedeutet, wobei ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt fürs BMF sprechen könnte, aber ich kann ja mal sagen, wie ich das für mich zumindest immer einordne. Also ich denke schon, alles, was ich tue, was am Ende politisch relevant ist, muss ich auch politisch mir billigen lassen. Also ohne Ministerbilligung gibt es kein Gesetz, gibt es kein Doppelbesteuerungsabkommen und ohne Ministervotum hätte es auch die beiden Säulen nicht gegeben. Das war schon ein eindeutiger politischer Wunsch, das BEPS-Projekt zu machen. Das war damals der Finanzminister Wolfgang Schäuble, der da sehr hinterher war mit den beiden Säulen. Das war in der Anfangszeit von Olaf Scholz stark getragen. Aber es war immer mit politischem Rückhalt. Also Fachbeamte können solche Projekte niemals ohne politische Billigung angehen. Und gleichzeitig unterliegen wir als Regierung immer auch der fortlaufenden Kontrolle durch den Bundestag. Also es gibt den Bundestagsfinanzausschuss, der macht nicht nur Gesetze, der diskutiert auch über aktuelle politische Themen. Und ich will gar nicht zählen, wie oft wir beim Bundestagsfinanzausschuss waren, um beispielsweise jetzt über die Zwei-Säulen-Lösung oder das BEPS-Projekt zu berichten und die Fragen der Abgeordneten beantworten. Es gibt die formalisierten Fragen, das sind diese parlamentarischen Fragen, die auch veröffentlicht werden. Kleine Anfragen, da haben wir auch Dutzende beantwortet. Also ich würde sagen, es gibt diese parlamentarische Kontrolle und es ist in meinen Augen nicht vorstellbar, dass große politische Projekte wie das BEPS-Projekt oder die Zwei-Säulen-Lösung von einer Regierung in Deutschland verhandelt werden, ohne jeweils vom Mehrheitswillen der aktuellen Bundestagsmehrheit getragen zu werden. Und auch der Bundesrat sogar hat Möglichkeiten, nicht nur, dass er am Ende das Gesetz aufhalten kann, indem er ihm die Mehrheit verweigert, sondern auch während der laufenden Verhandlungen, beispielsweise in der EU, gibt es Kontrollrechte, gibt es Informationsrechte über spezielle Gesetze zur Bundesratsbeteiligung in europäischen Angelegenheiten. Also ich will sagen, es gibt da schon viel weniger Freiheit für die Bundesregierung, als es vielleicht nach außen hin manchmal scheinen mag. Das ist vielleicht das, was ich dazu sagen will.
Ja, ich glaube, zum Abschluss unseres Teils zur DBA-Politik oder zu internationalen Verhandlungen dürfen wir eine Frage von Florian einbringen. Florian lässt ganz herzlich grüßen, hatte sich eigentlich gewünscht, heute selber dabei zu sein, aber es ging terminlich jetzt schlussendlich leider nicht. Er bezieht sich aufs MLI. Das MLI ist ja jetzt ein ganz besonderes Projekt zwischen den allgemeinen BEPS-Ergebnissen und den bilateralen DBA-Gesprächen, über die wir jetzt auch hinreichend gesprochen haben. Und seine Frage war, der Weg ins MLI war ja damals aus Sicht der BEPS-Aktionspunkte, glaube ich, ein sehr großer Wurf und sehr weitdenkend auf den Weg gebracht. Aber wenn man sich sieht, wie schwer man sich mit der Umsetzung des MLI jetzt dann in der Praxis getan hat, dann stellt sich die Frage, würde man diesen Weg MLI nochmal so gehen? Und wo steht man aktuell und wie bewertet man sozusagen diese Phase der multilateralen DBA-Verhandlungspolitik?
Also erstmal möchte ich natürlich auch die Grüße an Florian erwidern. Ich weiß noch, wie ich mit Florian damals bei der ersten JIN-Veranstaltung von Berlin-Brandenburg zusammen auf dem Panel war. Es ist lange her und da war ich, glaube ich, knapp noch im JIN-Alter. Das hörte dann schnell auf. Und ich glaube, die zweite Veranstaltung war mit dir, Matthias. Insofern, man sieht sich immer wieder.
Genau, wir sind Alumni-JIN mittlerweile.
E-Turn. Also ich glaube, man muss da schon abschichten. Ich meine, dass das BEPS-MLI eigentlich eine gute Idee war. Ich habe das am Anfang auch gar nicht für möglich gehalten, dass sich so viele Staaten einigen würden. Aber angesichts des politischen Drucks, schnell zu Ergebnissen zu kommen, auch umgesetzten Ergebnissen, war das eine logische Angelegenheit, eigentlich diesen multilateralen Vertrag zu konzipieren. Und der war ja auch beschränkt auf wenige Artikel, zu denen vorher zwischen den Staaten Konsens erzielt worden war. Und um das dann schnell umzusetzen, war das sicherlich ein gutes Instrument. Ist das geeignet für breitere DBA-Verhandlungen? Ich glaube, aus heutiger Sicht, man soll ja nie sagen, aber ich glaube, aus heutiger Sicht ist das schwer vorstellbar. Ich erlebe DBA-Verhandlungen immer so, dass es schon auch immer um das bilaterale Aushandeln von Geben und Nehmen geht. Ne? Also jeder Staat hat so ein paar Dinge, die ihm besonders wichtig sind, auch Dinge, die vielleicht vom OECD-Musterabkommen abweichen, die man gerne in den Verhandlungen irgendwie am Ende durchgesetzt bekommen möchte. Und das funktioniert multilateral einfach nicht. Also das würde anders sein bei einer Regelung, die nur multilateral funktionieren kann. wie es zum Beispiel bei der Multilateral Convention zu M&A ist. M&A ist ja so konzipiert, dass er einheitlich und gleich umgesetzt werden muss, damit er überhaupt funktionieren kann. Da kann es keine Abweichungen geben. Aber DBAs sind ja bis auf Weiteres bilaterale Beziehungen. Und ich glaube, die gehören dann auch eher in einen bilateralen Verhandlungskontext als in einen multilateralen.
Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Vielleicht gehen wir sozusagen mit dem Wissen dann auch einmal weiter auf den nächsten Themenblock, nämlich die Auslegung von DBA, jetzt wo wir gehört haben, wie lange man die verhandelt und was da dran hängt und wenn sie bilateral oder multilateral verhandelt werden. Und hier steht ja seit Jahren die Frage im Raum, statisch oder dynamisch oder mit den Worten Nevada Milans für Verrechnungspreise hyperdynamisch. Das ist, interessiert uns heute vielleicht nicht. Aber die Verwaltung macht sich ja seit Jahren stark für eine dynamische Auslegung der DBA, also dass wir immer die aktuelle Version des Musterkommentars der OECD für die Auslegung heranlegen, während der BFH dem ja sehr entschieden in mehreren Urteilen entgegengetreten ist und sich für eine statische Auslegung ausspricht. Und jetzt hatten wir das letzte Woche auch in Hamburg kurz besprochen. Daniel, gibt es ja das Weihnachtsgeschenk, das BMF-Schreiben vom 24. Dezember 2025, in der es genau um die Frage der Auslegung der Abkommen geht. Und ich habe rausgehört, damit sollte jetzt einiges klargestellt werden, aber ich habe das Gefühl, es ist genauso unklar wie vorher, je nachdem, ob man sich so nur die ersten beiden Randziffern anguckt oder noch ein Stückchen weiter liest. Es ist auch nur eine Seite lang, aber vielleicht kannst du uns einmal sagen, was hat sich was geändert und wenn ja, was?
Also ich nutze gern die Gelegenheit, das Klarstellen, die BMF-Schreiben nochmal klarzustellen. Das ist immer besonders schön, wenn man in der Rolle ist. Was soll ich sagen? Also ich würde sagen, das Schreiben soll auf jeden Fall einen Kompromiss darstellen, indem wir sagen, dass wir bestimmte Dinge, die der BFH seit vielen Jahren immer wieder gesagt hat, jetzt auch als Finanzverwaltung so festschreiben. Das ist insbesondere der Punkt der Maßgeblichkeit des Wortlautes der Abkommensbestimmungen. Das ist etwas, das der BFH seit vielen Jahren entschieden hat und das befindet sich jetzt ja auch relativ weit vorne in dem BMF-Schreiben so drin. Aber gleichzeitig sind wir der Meinung, dass es innerhalb des Wortlautes eben Spielräume gibt und dass wir dort nicht zwingend immer statisch auf der Version des OECD-Musterkommentars beharren müssen, der halt damals zufällig vor vielen Jahren mal der damals aktuelle Stand war, sondern dass wir innerhalb des Wortlautes durchaus auch rekurrieren können auf einen aktualisierten Text des OECD-Musterkommentars. Und der entscheidende Punkt dafür ist, dass wir der Meinung sind, das fördert letztlich die Entscheidungsharmonie. Also der aktuelle OECD-Musterkommentar ist immer das aktuelle Einverständnis der Staaten zu dieser betreffenden Rechtsfrage. Und wenn ich Doppelbesteuerung effektiv vermeiden will in der Praxis, dann ist es doch am besten, man versucht auch diesen Weg miteinander zu gehen. Dann haben wir die höchste Wahrscheinlichkeit, dass die auf der anderen Seite sitzende Steuerverwaltung es ähnlich macht. Wir eben dann ungewollte Doppelbesteuerung vermeiden können. Und in dem BMF-Schreiben ist das auch weiterhin so angelegt. Ich glaube, die Formulierung lautet, dass es sich insbesondere um Präzisierungen und Klarstellungen handelt. Und das, meine ich, gibt uns genügend Flexibilität als Finanzverwaltung, eben auch hier auf die aktualisierten Fassungen des OECD-Musterkommentars zugreifen zu können.
Also war es tatsächlich als Weihnachtsgeschenk anzusehen, das Schreiben.
Ja, auch an uns. Also ich glaube, wir haben alle geschenkt.
Ja.
Den Bundesfinanzhof vielleicht, die Steuerpflichtigen und natürlich auch uns selbst.
Ja, wir haben es als Frage formuliert, aber eigentlich ist es ja eine Aussage. Die Sachverhalte, das Leben entwickelt sich weiter und damit muss sich natürlich auch das Recht und die Auslegung weiterentwickeln. Und du hattest das ja gerade gesagt, wenn DBAs, also in der Geschwindigkeit, wie sich DBAs dann verhandeln und auch in tatsächliches Recht umgesetzt werden, kommt man ja dem wahren Leben nicht mehr hinterher. Gerade mit den Entwicklungen, die wir heute haben. Also ich glaube, insofern war es toll, dass da am 24.12. wahrscheinlich vormittags jemand nochmal auf den Knopf gedrückt hat.
Also näher kommen als Finanzbeamter nicht an die Unsterblichkeit ran.
Hast du es selbst händisch gemacht, denn?
Nein. Ich hatte da frei an dem Tag.
Okay. Aber nur vielleicht, dass es nicht untergeht, weil Daniel gesagt hat, auch der Verwaltung ein Geschenk gemacht. auch die Verwaltung hat tatsächlich ein ehrliches Interesse daran, dass man DBA-Recht genauso dynamisch auslegt wie sonstiges Recht. Also zum Beispiel, ich nehme immer den Paragraphen 9 Einkommensteuergesetz. Der ist im Prinzip ja auch uralt mit seinem Veranlassungsprinzip. Und wenn ich da sagen würde, dann nehme ich nur den Rechtsstand von 1960 oder 70 oder wann auch immer das konzipiert wurde, dann könnte ich zum Beispiel keinerlei digitale IT-EDV-Aufwendungen sonst was jemals absetzen als Arbeitnehmer, weil die einfach damals auch noch gar nicht unterwegs waren, als man den Paragraphen 9 ESTG geprägt hat. Und wenn man das Gleiche jetzt auf das DBA-Gesetz, das technisch ja auch einfach nur ein deutsches Steuergesetz ist, überträgt, dann verstehe ich tatsächlich die Debatte nicht ganz, warum man nicht neuere Entwicklungen, die international abgestimmt sind, auch in dieses DBA soll hineinlesen können, so wie es ja eben jetzt auch in diesem Weihnachtsschreiben steht. Also es ist für die Praxis, glaube ich, schon ein ganz relevanter Umstand.
Ich sag mal, die Grenze ist halt wirklich da, wie du sagst, ne? Erfassen wir jetzt irgendwelche Aufwendungen, die es damals der Natur der Sache nach noch nicht gab und deswegen nicht mitgeregelt werden konnten und jetzt ausfüllen oder in Abwesenheit anderer Regelungen zu klären sind? Oder ist es, ich sag mal, sowas wie AOA, das ist ja auch ein gutes Thema, sind es einfach rechtslogisch auf einmal andere Sachen, die einem ganz anderen Prinzip folgen und die vor allem in einem Zeitpunkt, ich glaube, dem Steuerpflichtigen geht es ja noch nicht mal um den DBA-Abschluss, aber zu dem Abschluss, wo er seine Verträge geschlossen hat und auf eine gewisse Auslegung oder Handhabung vertraut hat und dann ein nachfolgender OECD-Kommentar, der jetzt die Dinge eben auf einmal anders sieht, nicht dazu führt, dass eine Position, auf die er vertrauen konnte, ist ja natürlich auch ein bisschen ne, BFH-Rechtsprechung etc., aber ob das dem vorgehen kann auf einmal. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen mehr, wo der Schmerz aus der Praxis manchmal herrührt, wenn dann auf einmal fünf Jahre später mit besserem Wissen sich eine andere Meinung verfestigt hat, die aber so vielleicht in dem Zeitpunkt früher noch nicht absehbar war.
Aber nur als Gegenfrage, ist es nicht zum Beispiel, wenn der BFH Recht auslegt und so auch immer der Fall? Also ich bin ja auch nicht geschützt dadurch, dass das Recht anders anzuwenden ist, auch teilweise ja zulasten der Steuerpflichtigen, durch eine BFH-Rechtsprechung, die irgendeinen Sachverhalt klärt, der vielleicht von einem Finanzamt vorher großzügiger gehandhabt wurde. Oder durch andere Einflüsse, auch Literaturmeinungen, die vielleicht eine neue Interpretation des Rechts dann beeinflussen. Also ist das nicht, sagen wir mal so, eine dynamische Entwicklung des Rechts, ist das nicht in der Natur des Rechts irgendwie mit angelegt, um es ganz abstrakt zu formulieren?
Ja, also natürlich ist das so, ne? Und wie gesagt, wenn man sich die Rechtsprechung zum Vertrauensschutz anguckt, dann ist es, ne, und 176 AO ist es natürlich eine andere Qualität, aber das fällt mir natürlich auch kein gutes Beispiel ein an der Stelle, aber wenn man oder doch, vielleicht fällt mir ein gutes Beispiel ein, aber Deutschland hatte zum Glück die Reservierung, ne, mit dem Painter-Example bei der Betriebsstätte. Ja, wenn eigentlich immer das Verständnis ist, Dienstleistungsausübung an einem Ort ist kann keine Betriebsstätte sein und auf einmal steht das auch in diesem OECD-Kommentar drin und dann hast du in Deutschland natürlich auch immer diese Betriebsprüfungen, die irgendwie gefühlt 10 Jahre zurückgehen und auf einmal führt das dazu, dass du, ne, solche Sachverhalte auf einmal komplett anders sehen würdest, dass ich glaube, das sind so die Grenzfälle. Ne? Bei den Verrechnungspreisen haben wir nochmal so ein bisschen anderen Einschlag, weil da ist ja die Frage, was ist fremdüblich und wie bestimme ich die Fremdüblichkeit und ist das nur eine andere Methode, um etwas, was sozusagen immer schon Status quo, nämlich fremdüblich war, als gäbe es den fremdüblichen Preis. Ja, das ist vielleicht nochmal ein anderes Feld, ne, an der Stelle.
Ja, was mir dazu noch einfällt, ist, dass wir, du hast das Stichwort Reservation genannt, Nadja, wir müssen ja auch nicht alles übertragen, was auf internationaler Ebene vereinbart wurde. Man kommt also bei diesen multilateralen Prozessen auch manchmal dahin, dass man sagt, okay, wir sind echt nicht der Meinung, wir tragen das Ergebnis eigentlich nicht mit, aber wir wollen euch nicht im Wege stehen, wenn ihr anderen alle der Meinung seid, das ist jetzt so für den OECD-Musterkommentar, dann macht es halt so, dann legen wir eine Reservation ein. Also man versucht das ein bisschen zu vermeiden und alle an Bord zu kriegen, damit es eben eine möglichst einheitliche Lösung ist. Aber manchmal kommt es zu dieser Reservation. Und das heißt, am Ende, man sieht es ja auch immer dem aktuellen BMF-Schreiben dann an, was jetzt eigentlich aus der OECD-Einigung übersetzt werden soll oder nicht. Das ist ja alles Softlaw, was bei der OECD vorgelegt wird und für uns nicht verbindend. Und das würde ich vielleicht noch als Schlusswort zu diesem Weihnachtserlass sagen. Das ist auch nicht das wichtigste BMF-Schreiben. Also man kann da akademisch sicherlich sehr lange drüber schreiben oder Doktorarbeiten verfassen, aber es ist ja eigentlich kein operatives Schreiben. Es soll nur Grundsätze aufzeigen. Das haben wir deswegen gemacht, weil wir parallel mit einer aktuellen BfA-Entscheidung umgehen wollten und glaubten, dass wir dazu nochmal ein erläuterndes Schreiben brauchen, damit wir für uns konsistent sind. Aber worauf ich hinaus will, ist, lest einfach die künftigen BMF-Schreiben zur Anwendung von OECD-Grundsätzen aus Sicht der deutschen Finanzverwaltung. Da sieht man dann ja, was wir sozusagen statisch oder dynamisch am Ende aufgreifen wollen. Und dann ist es, glaube ich, viel plausibler oder auch handhabbarer und plastischer, als wenn wir jetzt immer abstrakt zu versuchen, was ist jetzt Klarstellung, was ist Präzisierung.
Dann bleibt sozusagen die Gretchenfrage. Im November hat die OECD aus, ich glaube, deutscher Sicht, aus Sicht der Wirtschaft, ein ganz wichtiges Update zum OECD-Musterkommentar auf den Weg gebracht, insbesondere zum Artikel 5, wo Aussagen zu Betriebsstättenbegründung und Homeoffice oder eben Betriebsstättennichtbegründung und Homeoffice drin sind. Wir haben ja seit dem November letzten Jahres noch kein neues DBA ratifiziert und verabschiedet. Das heißt, es stellt sich die Frage, kann die dynamische Auslegung, die Interpretation im Lichte dieser OECD-Maßgaben, kann man sich die aus deutschrechtlicher Sicht nutzbar machen oder ist das eben nur eine unbedeutende Literaturmeinung?
Tja, wir haben das intensiv geprüft und diskutiert. Ich glaube, Eva, man kann sagen, am heutigen Tage, es ist der 10. Februar, dass ich zuversichtlich bin, dass wir als Finanzverwaltung uns dazu auch eine Meinung bilden können und damit auch nach draußen gehen, sodass dann eben alle auch wissen, wie wir damit umgehen wollen. Aber was ich persönlich sagen könnte als Daniel Fehling ist, glaube ich, dass wir da gutes Terrain haben, um die aktuellsten Entwicklungen auf OECD-Ebene, sprich die Regelungen der OECD zum sogenannten Homeoffice bei Betriebsstätten, auch jetzt schon in Deutschland anwenden zu können. Und warum ist das so? Ich glaube, dass gerade der Betriebsstättenbegriff, so weit und abstrakt wie er gefasst ist, hinreichend Flexibilität bietet, um auch diese neueren Entwicklungen bei der Ausprägung im Einzelnen, was ist eine Betriebsstätte und was nicht, im Kontext von Homeoffice darunter fassen zu können. Also gerade die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs der letzten 2 Jahre zu dem Taxiunternehmer und davor auch zum Flugingenieur zeigt ja eigentlich, dass der Bundesfinanzhof selbst der Meinung ist, dass der Betriebsstättenbegriff in sich eine gewisse Flexibilität trägt mit Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Tatbestandsmerkmalen. Und ich glaube, in dem Bereich sind wir sowohl, was das nationale Recht angeht, als auch was die Abkommensbegriffe angeht, hinreichend flexibel aufgestellt, sodass wir im deutschen Recht auch diese neueren Entwicklungen aus dem November 2025 anwenden können.
Was super ist, um das mal so zu sagen, weil das Thema ja wirklich sehr relevant ist. Internationale Arbeitnehmerbesteuerung, Homeoffice-Regelungen, Global Mobility und so weiter. Und da vielleicht auch nochmal die Frage an dich zu dem OECD-Muster-Kommentar. Was ist da jetzt konkret geregelt worden zur Betriebsstättenbegründung bei Homeoffice-Tätigkeiten?
Ja, also ich versuche es auf 2 Punkte sozusagen zu beschränken, um jetzt nicht die ganzen Beispiele da durchzuhecheln. Das Wichtigste ist eigentlich die Grundaussage, dass üblicherweise eher nicht vom Homeoffice aus als Betriebsstätte auszugehen ist. Also Homeoffice ist nicht gleich Betriebsstätte. Es gab durchaus Staaten, das kann man glaube ich so sagen, die im Verhandlungsprozess durchaus das Interesse hatten, hier tendenziell häufiger zu Betriebsstätten zu kommen. Aber Deutschland hat ja schon für nationale Zwecke im Anwendungserlass zur Abgabenordnung da eine sehr restriktive Position vertreten. Und am Ende spiegelt sich das auch in den Ergebnissen wider, die die OECD im November veröffentlicht hat. Also das heißt tendenziell eine restriktive Positionierung. Und wie erreichen wir die? Das ist mein 2. Punkt, vor allem durch 2 Filter. Es gibt eine qualitative und eine quantitative Grenze. Und die qualitative Grenze, erst kommt die quantitative Grenze, die eine 50%-Regelung darstellt, dass also einfach gezählt wird, an wie vielen Tagen war ich überhaupt im Homeoffice. Und wenn ich da weniger als die Hälfte im Homeoffice tätig war für das Unternehmen, dann ist es da an der Stelle schon raus. Und das 2. ist eine qualitative Grenze, die zusätzlich noch überschritten werden muss, um am Ende zu einer Betriebsstätte zu kommen. Und die besteht darin, dass meine Tätigkeit im Homeoffice auch einen wirtschaftlichen Zweck erfüllt haben muss für das Unternehmen. Also einfach nur zu Hause sitzen reicht nicht aus, sondern ich muss dann auch in dem Land beispielsweise Kundenkontakt vor Ort pflegen, sodass es einen echten Mehrwert für das Unternehmen gibt, dass ich jetzt in diesem Land zu Hause war. Und nur wenn beide Hürden überschritten sind, kann ich zu einer Betriebsstätte kommen. Und das ist nicht deckungsgleich mit dem, was wir im Anwendungserlass geregelt haben. Aber ich glaube, man kann sagen, dass wir in vielen praktischen Fällen da am Ende zu ähnlichen Ergebnissen kommen werden, dass ich zuversichtlich bin, dass sich das gut auch in die deutsche Rechtslandschaft integrieren lässt.
Wir haben die Frage aufgeschrieben, ob jetzt diese Regelungen im deutschen Interesse sind. Ich würde noch ein bisschen weitergehen und also wir haben ja schon darüber gesprochen, wir sind eher restriktiv in Deutschland. Was ist dahin der Hintergrund? Also ich in unserem Umfeld, also auch in Unternehmen, das ist seit mehreren Jahren ein Riesenthema, wie geht man damit um, auch die Compliance-Verpflichtung und so weiter. Am Ende heißt es immer, da kommt nicht viel Steuer rum, sondern viel mehr Verwaltungsaufwand und dass man vielleicht irgendwelche Strafen bekommt, weil man nicht sich compliant verhalten hat. Und deswegen, ich glaube, aus Unternehmenssicht ist es total sinnvoll, so restriktiv zu sein. Ich würde jetzt denken, dass ihr wahrscheinlich, dass das so auch bei euch angekommen ist und dass ihr wahrscheinlich als Fiskus ähnlich denkt.
Ja, genau. Das war sicherlich das Leitmotiv hinter den Änderungen beim Änderungserlass zur Abgabenordnung, aber auch in den internationalen Verhandlungen, dass das deutsche Interesse sicherlich ist, die sogenannten Mikrobetriebsstätten zu vermeiden, dass also die deutsche exportorientierte Wirtschaft nicht ständig im Ausland konfrontiert ist mit Mikrobetriebsstätten, die, wie du sagst, total hohen Kostenaufwand auslösen und denen dann, und das ist ja dann auch noch sozusagen der Treppenwitz, auf der zweiten Stufe fast gar nicht zuzuordnen ist. Also zumindest, wenn man die Zuordnungsgrundsätze bei Betriebsstätten ernst nimmt, dann landet da am Ende gar nicht viel. Aber das ist ja dann wiederum auch die große Gefahr, dass dann andere Staaten sagen könnten, na, wenn da schon mal eine Betriebsstätte ist, dann ordne ich dir auch was zu, sonst hätte ich ja sozusagen aus deren Sicht nichts erreicht. Und dann streiten wir uns auf zwei Ebenen. Erstmal, ob es überhaupt eine Betriebsstätte ist und B, wie hoch dann das Zuzuordnende ist. Deswegen würde ich sagen, fahren wir ganz gut, wenn wir bei solchen Mikrobetriebsstätten schon auf der ersten Stufe sagen können, da ist schon gar keine Betriebsstätte und wir prüfen gar nicht weiter.
Ja, in Deutschland kommt ja auch noch eine Komponente Gewerbesteuer hinzu. Macht man dann eine schöne Dämpfeanalyse, welcher Mitarbeiter was wo macht. Ja, dann verwalten wir uns auch zu Tode. Sind wir schon bei dem Blick in die Glaskugel?
Wir wollten eigentlich noch kurz ein weiteres Werk aus Daniels Beritt ansprechen. Man sieht seine Schaffenskraft, ein BMF-Schreiben und ein internationales Abkommen jagt das nächste. Und zum sogenannten 183-Tage-Schreiben, also explizit zur Arbeitnehmerbesteuerung, Matthias, da ist ein großes Interesse auch der Wirtschaft vorhanden, gibt es ein Update, also kein völlig neues BMF-Schreiben. Das BMF-Schreiben von, ich glaube, 2023 war es, bleibt im Grunde nach zunächst bestehen, aber es wird upgedatet durch eine Ergänzung vom 19.12. mit, ich glaube, 6 wesentlichen Punkten, lieber Daniel. Was war denn da der Hintergrund für dieses Vorgehen?
Ja, also zu diesem 183-Tage-Schreiben, wie wir es liebevoll nennen, kann ich vielleicht nochmal einordnen und sagen, das ist ein Schreiben, das gibt es schon sehr lange. Wahrscheinlich ist es älter als wir 4 zusammengerechnet. Und das ist über die Jahre eben stark angewachsen und regelt eine ganze Fülle von Fragen, die sich bei dieser Arbeitnehmerentsendung ins Ausland eben stellen können. Da ist also ganz viel Wissen drin und ganz viele Einzelfragen. Und das wird turnusmäßig alle paar Jahre eben mal überarbeitet, aktualisiert, aber immer nur punktuell. Also das ist sozusagen wie bei einem Doppelbesteuerungsabkommen immer nur eine punktuelle Revision und nicht eine komplette Neuverhandlung, sonst würden wir wahrscheinlich über einen sehr langen Zeitraum nichts anderes machen als nur das. So, und was aufgefallen war, das war der Presse zu entnehmen, auch vor 2 Jahren nach der letzten Überarbeitung gab es durchaus kritische Nachfragen, ob es zu einer Verschärfung dieser Regelungen gekommen ist, ob die Finanzverwaltung jetzt strenger hinschaut als vorher, ob strengere Nachweise erbracht werden müssen. Ich glaube, man kann sagen, das war überhaupt nicht die Intention damals dieser Aktualisierung. Es ging eher darum, dass man versucht hat, Dinge, von denen wir annahmen, dass sie ohnehin schon sich aus OECD-Regelungen oder anderem ergeben, jetzt einfach mal schwarz auf weiß aufgeschrieben werden und dass es nicht um eine Verschärfung ging. Aber die Diskussion war trotzdem da und deswegen haben wir uns überlegt, ob man da vielleicht nochmal durch eine wiederum punktuelle Neufassung ein paar Anpassungen vornehmen kann, die dann helfen. Und es hat dann trotzdem auch eine Weile gedauert. Wir haben auch nochmal eine teilweise Anhörung von Verbänden gemacht, um ein Feedback einzuholen, was von unseren Änderungsvorschlägen im letzten Jahr zu halten ist. Und auch das haben wir dann wiederum sehr intensiv mit den Ländern diskutiert. Und was vielleicht das Wichtigste ist, weil das eben auch öffentlich dann wahrgenommen worden war, war die Frage, ob wir Vereinfachungsregelungen schaffen können. Da geht es vor allem um die Frage der Ansässigkeit von solchen ansandten Steuerpflichtigen. wenn die für einen gewissen Zeitraum entsandt worden sind, wo ist dann die Ansässigkeit? Wo ist der Mittelpunkt der Lebensinteressen? Und da ging es um die Frage, ob wir da Vereinfachungsregelungen schaffen können. Was wir uns zwischenzeitlich mal überlegt hatten als Finanzverwaltung, womit wir auch in die Anhörung gegangen sind, ist, dass wir da eine Vereinfachungsregelung schaffen können, wo wir beim Lohnsteuerverfahren etwas pauschaler hinschauen und dann aber später beim Veranlagungsverfahren dann wieder die etwas intensivere Prüfung vornehmen. Das war also der Versuch, dann zumindest im Lohnsteuerverfahren eine Art von Erleichterung zu schaffen. Wäre allerdings um den Preis gekommen, dass wir dann möglicherweise später im Veranlagungsverfahren dann wieder zu einem anderen Ergebnis gekommen wären. Die Rückmeldung, die wir bekommen haben und vor allem die Diskussion anschließend mit den Ländern haben dann dazu geführt, dass es im Ergebnis nicht zu dieser Form der Vereinfachungsregelung gekommen ist. Aber die Diskussion zu diesem 183-Tage-Schreiben, die wird im Zweifel immer wieder weitergehen. Es ist ein sehr umfassendes Schreiben und es steht eh alle paar Jahre zur Aktualisierung an. Also das ist sicherlich, wird ein Dauerthema bleiben. Aber damit habe ich jetzt zumindest mal versucht zu erläutern, wie es zu der letzten Aktualisierung gekommen ist.
Also ich kann vielleicht noch ergänzen, dass wir kürzlich auch im Rahmen der IV Bayern eine monatliche Vortragsveranstaltung zu dem Thema hatten und ich da auch schon wieder eine kleine Wunschliste für Ergänzungen und Änderungen mitgenommen habe. Insofern, lieber Daniel, Work in Progress oder liebe Hörerinnen und Hörer, man hat verstanden, dass da vielleicht immer noch Wünsche offen sind aus der Praxis.
Ja, wir sprachen ja vorhin schon über Weihnachten, insofern ich nehme alles gerne entgegen.
Ja, ich glaube, jetzt kommt noch mal so vielleicht ein bisschen Glaskugel. Also wir haben jetzt schon über viele Sachen gesprochen, aber eben so in den nächsten, sagen wir mal so 2 bis 5 Jahren, Daniel, was erwartest du so? Welche DBAs werden jetzt mal wieder angefasst und verhandelt? Wird es noch mal was Konkretes zu oder auch Reaktionen geben zu den Betriebsstätten? Also einmal auf die die Urteile, die es gab, aber
Umsetzung Säule 1, Matthias.
Ja, stimmt. Was erwartest du so?
Ja, also ich denke, bei den DBAs erwarte ich jetzt absehbar gar keine Revolution in dem Sinne. Also ich glaube, die Entwicklung der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Staaten ganz froh sind, dass sie hier ein etabliertes Netzwerk haben, das trägt und das in der Anwendung auch funktioniert, das verstanden wird, dass man nicht neu erklären muss und das eben im bilateralen Kontext Rechtssicherheit schaffen kann. Also ich glaube, am DBA-Netz als solches wird es jetzt keine Umbrüche geben und ich würde hoffen, dass wir auch auf nationaler Ebene bei der Anwendung dieser DBA-Bestimmungen hoffentlich einige Fragen klären konnten in den letzten Monaten und Jahren. Ich denke, der Bundesfinanzhof hat beim Betriebsstättenbegriff jetzt eine Art gefestigte Rechtsprechung entwickelt. Zumindest nach den letzten beiden Urteilen, glaube ich, kann man hoffentlich erwarten, dass man weiß, wie es da weitergehen wird. Darauf können wir uns wiederum einstellen. Wir als Finanzverwaltung werden uns bestimmt dazu positionieren. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber sobald es soweit ist, kann man das dann ja lesen. Wie es multilateral weitergeht, das finde ich, ist schwer zu sagen. Du hast es angesprochen, Nadja, die Säule 1 steht ja noch ein bisschen aus. Und vor allem die hinter Säule 1 stehenden Fragen sind ja noch nicht geklärt. Also Säule 1 ist ja kein Selbstzweck gewesen, sondern die Staaten haben gesagt, wir gehen in die Verlängerung bei dem BEPS-Aktionspunkt 1, die Umverteilung von Besteuerungsrechten, eben weil es diesen gewachsenen Interessengegensatz von Staaten gibt, wo die Marktstaaten sagen, sie möchten mehr haben, als ihnen nach den bisherigen Regelungen zustehen. Und wir erleben in der Praxis, solange die Marktstaaten das Gefühl haben, dass sie nicht genug bekommen, besteht die Gefahr, dass sie sich's dann eben holen. Ne? Also eben dann in den konkreten Steuerfällen einfach mehr festsetzen im Ausland, als wir denken, dass sie sollten. Und dann entstehen Doppelbesteuerungsprobleme bei den Unternehmen. Die sind dann auch für uns als Fiskus schlecht, denn die Unternehmen sprechen natürlich auch mit uns und fragen, was wir tun können. Und wir wollen ja auch, dass die Unternehmen wettbewerbsfähig sind und nicht in die Doppelbesteuerung laufen. Also das Problem, meine ich, muss irgendeiner Lösung zugeführt werden. Das wird nicht von alleine weggehen. Und ich denke, dass Säule 1 der Versuch war, das multilateral zu lösen. In den letzten Jahren ist da die entscheidende Unterzeichnung noch ausgeblieben. Jetzt das letzte Jahr akut war vor allem von Säule 2 geprägt. Es ist ja allenthalben gesagt worden von den USA und anderen Regierungen, wenn wir bei Säule 2 diese Side-by-Side-Lösung geschaffen haben, dann gucken wir wieder zu dem, was eigentlich bei Säule 1 zu klären ist. Ich denke, das wird die nächsten Wochen diskutiert werden. Und dann werden wir sehen, inwieweit die ja schon fertig geschriebene multilaterale Konvention zu M&A dann weiterhin die Basis für die Diskussion ist oder ob nochmal anders gedacht wird, das wird sich zeigen. Aber was ich in jedem Fall erwarte, und das ist jetzt vielleicht auch der Hoffnungswert für die Zuhörerinnen, die nicht Teil der Finanzverwaltung sind, ich denke, man wird auch nochmal kritisch schauen, was haben wir denn in den letzten Jahren für Regelungskreise geschaffen und brauchen wir das alles noch? Also dieses berühmte Decluttering, das Entrümpeln, ich denke, das ist vielleicht auch in den letzten Wochen nicht so stark diskutiert worden, wie es eigentlich verdient, weil alle über Säule 2 geredet haben. Aber im Hintergrund laufen diese Prüfungen weiterhin bei der Europäischen Kommission, bei der OECD, aber eben auch bei uns in der Bundesregierung, im BMF, dass wir schauen, was haben wir in den letzten Jahren gebaut, was haben wir auf nationaler Ebene, was ist in europäischen Richtlinien festgelegt, aber auch was ist an internationalen Vereinbarungen da. Und was überschneidet sich, was überlappt sich? Gibt es Regelungen, die dasselbe Ziel erreichen sollen, aber mit unterschiedlichen Wegen, die dann vielleicht zum Mehraufwand bei den Steuerpflichtigen führen, die man nicht in vollständiger Höhe braucht? Und ich hoffe, dass wir da auch konkret vorankommen, denn ich glaube, das ist auch irgendwie Teil des ganzen Spiels, wenn man Regelungen schafft, wie das BEPS-Projekt, wie die ATAD-Richtlinie, wie die Säule 2 und das Mindeststeuergesetz, dass man dann auch immer wieder mal schaut, passt das alles gut zusammen oder zeigt sich in der Praxis, dass manches auch zurückgebaut werden kann.
Gerade der letzte Punkt ist, glaube ich, sehr, sehr gut, dass du es nochmal ansprichst, weil ich habe auch das Gefühl, dass es darüber ein bisschen ruhiger geworden ist nach den Expertenkommissionen. Und ist es sehr gut, glaube ich, dass ihr an diesem Thema weiterarbeitet. Die Gesetze müssen einfach wieder dünner werden.
Damit wir nicht so lange brauchen, um sie zu lesen. Aber wir haben doch jetzt die KI, Matthias. Gut, ja, vielen Dank für diese Einordnung und deine Zeit, Daniel. Ich glaube, um die Sendezeit nicht zu überstrapazieren, neigen wir uns damit auch schon dem Ende unserer Folge zu und damit erstmal den Veröffentlichungen zu dem Thema. Und da gibt es ganz aktuell von Christoph Ott einen Beitrag in der IWB 3 aus 2026, Seite 101, das Update 2025 des OECD-Muster. Abkommens und des OECD-Musterkommentars, insbesondere Betrachtung der Kommentierung zur Homeoffice-Betriebsstätte. Christoph Ott war letztes Jahr bei uns auch beim Textquartett zu Gast und hat über aktuelle Entwicklungen zur Betriebsstätte berichtet, unabhängig vom Homeoffice, aber ist ja vielleicht eine Gelegenheit, sich diese Folge auch nochmal anzuhören. Auch zum Thema Homeoffice-Betriebsstätte hat geschrieben Dr. Daniel Käuper, in der IWB 3, 2026 auf Seite 118, nämlich die Homeoffice-Betriebsstätte, aktuelle Fragen vor dem Hintergrund der Novellierung des OECD-Musterkommentars. Und schon etwas länger her hat Professor Pohl in der IWB 11 aus 23 ab Seite 446, Bedeutung des OECD-Musterkommentars für die Auslegung von DBA und zu dem BMF-Schreiben vom 19. April 23. Wer das sozusagen auch nochmal historisch in seiner Lektüre einordnen möchte. Ganz aktuell auch zu dem BMF-Schreiben hat geschrieben Savas Kostikidis in der IWB 14 aus 25 ab Seite 533, statische versus dynamische DBA-Auslegung, ein Vermittlungsversuch. Und last but not least, Dr. Jan-Dirk Becker hat in der IWB 2 aus 26 ab Seite 58 ertragssteuerliche Herausforderungen grenzüberschreitender Vacation, New Work und die Begründung von Betriebsstätten veröffentlicht. Und damit übergebe ich an Eva für die Schlussfragen.
Wunderbar. Ich sag immer die legendären Schlussfragen, lieber Daniel, knallhart, entweder oder. Und wir wären immer ganz dankbar, wenn du es vielleicht auch noch ein bisschen erklären oder einrahmen könntest. Wir haben uns natürlich was bei den Fragen gedacht, aber manchmal ist man dankbar, wenn der Gast es vielleicht noch abrundet. Ich darf beginnen mit der bei deinem Lebenslauf ja quasi obligatorischen Frage, die liegt auf der Hand. Karneval oder Oktoberfest?
Achso. Ja, okay, ich bin Rheinländer, also es ist natürlich Karneval. Alles andere wäre sozusagen Verrat. Ich kann auch sagen, es gibt im BMF eine Karnevalsfeier, die ist sehr schön, Eva, da waren wir ja auch schon zusammen als Einhörner verkleidet. Da gibt es auch Fotos. Aber wir sind hier ein Podcast und zum Glück nichts mit Video. Also, das heißt, das ist jetzt der Fantasie von den Zuhörern überlassen. Aber Oktoberfest, ich habe ja auch in München gelebt und das fand ich natürlich auch immer sehr schön. Und Eva, das weißt du auch. Es gibt auch Überlegungen, dass wir mit einigen Kollegen mal wieder zum Oktoberfest fahren wollen. Insofern gibt es dann da vielleicht ein Wiedersehen.
The pressure's on me, ich habe es verstanden. Und wir waren im Übrigen für alle nicht Einhorn, sondern wir waren 4B1-Horn. Das ist ein entscheidender Unterschied.
Ich mache mir wahrscheinlich gleich unbeliebt, wenn ich sage, auch als Rheinländer. Oktoberfest ist ja quasi wie Karneval, nur dass alle gleich verkleidet sind.
Das müssen wir rausschneiden.
Nächste Frage kommt mir aus dem Herzen. Pillar 2 oder Global Mobility?
Also wenn ich mich jetzt bei den Steuerpflichtigen beliebt machen will, sage ich Global Mobility, weil ich glaube, das ist ein Thema, wo man relativ schnell zu gemeinsamen sozusagen Positionen kommen kann. Ich finde Säule 2, also gut, ich bin natürlich auch befangen, weil ich ja bei den Verhandlungen dabei war. Man darf bei all dem, glaube ich, nicht vergessen, wenn man sich darüber beschwert, wie viel Aufwand das macht und ob das sozusagen alles jetzt am Ende die beste Lösung ist. Es gab damals einen klaren politischen Auftrag, das zu tun. Ne? Also es gab diese Gerechtigkeitsdiskussion, ob große Konzerne hinreichend viele Steuern zahlen. Das ist alles schon im BEPS-Projekt hochgekommen, aber das hat damals die Leute wirklich politisch beschäftigt, auch über die Parteigrenzen hinweg. Insofern ist das vielleicht der Versuch, hier nochmal eine Lanze für Säule 2 zu brechen. Aber gut, Global Mobility, glaube ich, ist das Thema der nächsten Jahre, weil das nimmt zu. Wir sind ja hier auch gerade virtuell zusammengeschaltet und ich glaube, da ist noch einiges zu tun. Also ich denke, da werden wir hoffentlich jetzt gute Ergebnisse erzielen.
Die nächste Frage, Kommentar oder Fachzeitschrift?
Ihr seid alle bei der IWB, ne? Ihr seid wahrscheinlich auf jeden Fall auch im Team Fachzeitschrift. Ich weiß nicht, also ich glaube, Kommentar hat wahrscheinlich den Vorteil, dass es irgendwie stabiler ist und vielleicht für, keine Ahnung, den Bundesfinanzhof einfacher ist zu recherchieren, wenn der mal irgendwie ein Urteil macht. Ich glaube, als Rechtsanwalt oder auch jetzt in meiner jetzigen Funktion gucke ich oft erstmal in den Kommentar, weil da findet man es am schnellsten. Ich persönlich finde Fachzeitschrift aber eigentlich schöner, weil man da, glaube ich, etwas freier ist in dem, was man schreibt und wie man den Gedanken entwickelt. Also im Kommentar ist man oft ja auch eher gefangen, dann erst so zu referieren, was gibt's schon alles, vielleicht auch zu Punkten, die einen selber überhaupt nicht interessieren. Und in der Fachzeitschrift, glaube ich, kann man etwas offener.
Das ist gerade aus der Erfahrung des Mindeststeuerkommentars.
dazu sage ich nichts. Aber jedenfalls glaube ich eigentlich, ich persönlich finde die Fachzeitschrift eigentlich für mich interessanter.
Dann streifen wir vielleicht noch ein Feld, das wir jetzt ein bisschen ausgespart haben, aber für das bist du auch zuständig, nämlich die deutsche DBA-Verhandlungsgrundlage, auch ein abstraktes Werk, versus das OECD-Musterabkommen.
Ach so, oh. Da bin ich bei der Verhandlungsgrundlage. Also ich bin ja deutscher Beamter und da kann es eigentlich nur diese Antwort geben.
Dienstreise oder virtuelle Runde?
Dienstreise. Ich meine jetzt die virtuelle Runde wie jetzt ist natürlich total effizient. Aber wenn man das mal erlebt hat, wie das ist, gerade bei den ersten Malen in ein anderes Land zu reisen und dann dort mit den Delegierten irgendwie in einer für einen fremden Sprache vor Ort zu verhandeln und dann auch noch gemeinsam irgendwie in der Kaffeepause über Privates zu reden oder manches Private will man natürlich auch gar nicht wissen oder erzählen, aber es gehört ja trotzdem irgendwie dazu und macht das für mich besonders aus. Also die Tätigkeit in einer internationalen Abteilung, wie sie im BMF möglich ist, ohne Dienstreisen fehlt da was. Also ich bin Team Dienstreise.
Dazu kann ich mal berichten. Ich war ja anderthalb Jahre bei der OECD und hatte mich schon gefreut, dass ich mit der OECD dann um die ganze Welt komme und ganz viele spannende Länder kennenlerne und bin dann aber relativ schnell in das Pillar 2 Team gerutscht und war dann immer nur in Paris im Finanzministerium und in Berlin. Das war überhaupt nicht exotisch leider, aber trotzdem natürlich sehr spannend.
So, letzter Punkt. Ich darf den machen. Daniel, ich darf mich bedanken bei dir. Ich darf mich bei Nadja und bei Eva bedanken, bei unserem Tonstudio und bei den Hörern, die bis hier durchgehalten haben, was natürlich Sinn macht, weil die Schlussfragen am Ende kommen. Und bei Daniel, also wir könnten, glaube ich, noch viel mehr stellen. Vielen Dank an alle. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Das war informativ. Wir freuen uns auf Ihr Feedback, wenn Sie eins haben, an textquartett@nwb.de. Und wir hoffen, dass Sie uns treu bleiben und auch die nächsten Folgen hören. Dankeschön und tschüss.
Vielen Dank.
Tschüss.
Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.